Herzlich willkommen zu Nomono, dem Podcast für Beziehungen. Fügen Sie hier diverse Adjektive ein, offen, kreativ, reflektiert, neu, alt, modern, klassisch, unklassisch. Jedes Mal ein bisschen mehr, ne? Schickt uns eure Adjektive für eure Beziehungen als kleine Aufforderung zur Interaktion. Ich habe gehört, der Algorithmus freut sich drüber. Jetzt habe ich nicht ganz allein geredet. Hallo, Mila. Wie immer sind wir zu zweit natürlich. Ja. Sorry, das.
Und auch wieder an einem sehr schönen Ort zusammen.
Genau, wir sind draußen, das darf man sagen. Wir machen das ja eigentlich gerne. Meistens aber sind wir drin und heute sind wir unterwegs und haben uns hier eine Podcast-Ecke gesucht. Sie ist auch wirklich eckig.
Ja.
Das kann man
sagen. Schöner, interessanter Ort und wir sind gut in Stimmung.
Ja, und vor allen Dingen, als ob es vorher abgesprochen wäre, wir sind natürlich extra für euch rausgefahren, haben uns an einen modernen architektonischen Ort begeben, weil es heute effektiv auch ein bisschen oder auch ein bisschen mehr um Architektur geht.
Ja, stimmt. Ja,
nämlich das Thema Wohnen in offenen Beziehungsformen. Und wir haben schon im Vorgespräch gemerkt, dass da ganz viel passiert durch nicht nur Beziehungsformen, sondern auch Wohnungsformen. Also heute sprechen wir ein bisschen über Beziehungsformen und Wohnungsformen.
Ja. Mhm. Und zwar wirklich die räumlich-materiellen Formen, wie Dinge gebaut sind, was sie ermöglichen, was sie nicht ermöglichen. Und wir hatten die Idee schon länger und du hattest ja auch schon in dem Podcast ein paar Folgen, glaube ich, dazu gemacht, wo es immer wieder in verschiedenen Formen ums Wohnen ging. Bei mir ist es jetzt ganz akut quasi ein Thema, weil sich in meiner Wohn-Beziehungsbiografie wahrscheinlich was ändern wird. Ich habe ja zwei Partnerschaften und ein Partner, der Radfahrer, wohnt in einer anderen Stadt, relativ weit entfernt, 600 Kilometer. Mein anderer Partner, der Zen-Meister, wohnt in derselben Stadt wie ich. Und der hatte vor kurzem die Information bekommen von seinem Vermieter, dass der die Wohnung verkaufen wird. Kennen vielleicht ein paar, aktuell angespannter Wohnungsmarkt, heißt nichts Gutes. Hm. Heißt wahrscheinlich Mietpreiserhöhung und heißt vielleicht auch Kündigung wegen Eigenbedarf. Und so haben wir überlegt, ob wir das nicht als Anlass nehmen, jetzt mal tatsächlich zusammenzuziehen. Und die Frage kam auf, was heißt das dann für das gesamte Polykül?
Ich muss mal kurz reinfragen, weil ich hatte das eigentlich jetzt so vor ein paar Wochen mal davon gesprochen, hast das vielleicht auch falsch verstanden und gleich gedacht, aha, okay, ihr seid jetzt in neuer was ist das richtige Wort? Reflexion, Phase, Entwicklung, soweit, dass ihr sagt, wir wollen jetzt zusammenziehen. Der Impuls war jetzt nicht, dass ihr das Gefühl habt, dass der nächste logische Schritt ist, sondern dass diese Immobilienmenschen wahrscheinlich, also dass sich da was von außen ändert, ne?
Ja, genau. Ich glaube, es kommt so beides zusammen. Also wir hatten schon öfter drüber gesprochen und haben eben gesagt, wir würden das perspektivisch mal andenken. Ich war da immer so ein bisschen anti, weil ich ganz lange mit meinem anderen Partner zusammen gewohnt habe, 10 Jahre, und das dann eigentlich sehr schön fand, als wir auseinandergezogen sind und die Beziehung aber behalten haben, dass ich jetzt allein wohne. Und ich finde auch, da können wir aber auch nochmal drüber sprechen, Wohnen, also Wohnraum teilen und Körper teilen und Beziehung teilen ist vielleicht ein bisschen zu viel teilen. Mhm. Und deswegen war ich da eher träge und habe gesagt, ja, das können wir mal machen. Und habe, glaube ich, so diesen externen Impuls gebraucht, um dann wirklich zu denken, okay, das machen wir jetzt wirklich. Das probieren wir jetzt mal aus.
Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken. Ich wurde etwas irritiert, weil wir sind ja gar nicht allein unterwegs. An diesem architektonischen Ort sind auch andere Menschen, sondern Touristen unterwegs. Mal gucken, wie das so wird heute.
Aber zum Glück sprechen wir nicht über Sex.
Nein, heute nicht. Vor allen Dingen, das passt ja auch zum Thema, man wohnt allein oder nicht alleine. Ich muss gleich kurz einfügen, dass ich tatsächlich nie mit einer Partnerin oder einem Partner oder anderen romantischen Beziehungsformen verbundenen Personen gelebt habe, sondern immer in WGs gelebt habe, wobei ich gerade auch in der WG war, 14 Jahre mit einer anderen Person und ausgezogen bin. Ich glaube, das hat man noch nicht hier drin und es fühlte sich ein bisschen an wie eine Trennung. Vielleicht ist das ein bisschen, nämlich diese Ebene, mit der man zusammen wohnt, die dann doch ein bisschen verknüpft. Natürlich ist es anders, ich glaube, das kann man sagen, wenn da keine romantischen Gefühle dabei sind, aber es ist auch teilweise nicht anders, wenn es um Wohnen und das, was die Wohnung und das Zusammenleben und das aufeinander einschwingen eigentlich so macht.
Ja, wir hatten ja auch schon in einer der letzten Folgen drüber gesprochen, was so unsere Alleinseinsbiografien sind. Das überschneidet sich so ein bisschen dabei.
Stimmt.
Ich habe ja tatsächlich nie in WGs gewohnt. Ich habe quasi mit meiner Familie gewohnt, bin dann ausgezogen, war 1,5 Jahre allein wohnend und bin dann sofort mit meinem Partner zusammengezogen. Dann waren wir auch 10 Jahre in Beziehung wohnend. Deswegen frage ich mich so, warum hast du nie zusammen gewohnt mit Beziehungs...
Ha, interessant. Also, das eine ist sicherlich, dass ich einen großen Teil meines Lebens gar nicht in einer engen, festen Partnerschaft war. Also, nach dem direkten Ausziehen zu Hause bin ich ins Studium gekommen, kurz Zivildienst, da gab es keine Partnerschaften. Ein bisschen später gab es eine kurze Partnerschaft, da war ich aber sehr glücklich in der WG. Ich war lange Zeit wirklich WG-Fan und auch WG-Fan von größeren WGs, von 3-4 Personen, weil ich damals, was aus heutiger Sicht interessant ist, auch dieses Alleinsein nicht gebraucht habe, sondern das gemeinschaftliche Dinge aushacken, teilweise zusammen lernen, teilweise zusammen Filme gucken, damals ganz gut konnte und mochte. Also da ist auch nochmal was in dieser Zeit anders geworden. Also nochmal vielleicht zusammengefasst, wie das so sich für mich entwickelt hat. Direkt zu Hause ausgezogen, war überraschenderweise direkt eine WG. Vielleicht hat das schon geprägt mit 3 Kerlen. Dann habe ich kurz alleine gewohnt für ein Jahr. Dann in der 2er-WG, dann in der 4er-WG, dann in der 3er-WG, dann in der 2er-WG und jetzt wieder alleine. Man merkt schon ein bisschen die Kurve. Mhm. Aber es war eben nie ein Zeitpunkt, wo eine Partnerin gesagt hätte, wollen wir zusammenziehen. Die spätere wichtige Partnerin, die Waldläuferin, hatte überhaupt kein Interesse daran, es hat auch nicht funktioniert und deswegen ist die Frage nie aufgetaucht, wirklich nie aufgetaucht.
Okay, das heißt, es war nie der Punkt, wo du drüber nachgedacht hättest und dich dagegen oder dafür entschieden hättest.
Nee, also zumindest nicht in den letzten rückliegenden 20 Jahren. Aktuell bin ich ja gerade ausgezogen aus der WG und bin frisch alleine und somit ist die Frage auch da nicht auf dem Tisch.
Ja, ich finde es auch ganz spannend, weil ich habe mit einer Person eben mit dem Radfahrer zusammen gewohnt und wir sind auch relativ schnell zusammengezogen, was ich eigentlich schräg fand. Damals, also ich gehe Beziehungen eher langsam an, wir waren glaube ich ein Jahr zusammen, eineinhalb Jahre so max und es war dann aber auch so, dass meine Vermieterin, ich hatte so einen auf 3 Jahre befristeten Vertrag oder so und die hat mich gefragt, ob ich den jetzt verlängern will, oder es war vielleicht sogar nur auf ein Jahr befristet tatsächlich. Die hat mich gefragt, ob ich den jetzt verlängern will, dann irgendwie nochmal auf 5 Jahre oder ob ich ausziehen will. Und dann haben wir auch das damals so zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, vielleicht wollen wir zusammenziehen.
Also auch ein externer Impuls, ne?
Genau,
also
es war auch ein externer Impuls.
Bei mir gab es einen Impuls, also es hat nie eine Person ganz konkret gefragt, möchtest du mit mir zusammenleben? Mhm. Und bei dir hat immer irgendwas dafür gesorgt, dass es dann einfach der nächste Schritt war, zusammenzuleben. Interessant, ja.
Ja, genau. Ich glaube, nämlich sonst hätte ich mir länger Zeit gelassen. Also ich bin jetzt mit dem Zen-Meister 3,5 Jahre zusammen. Wenn wir jetzt so überlegen, perspektivisch, bis das wirklich schlagend wird mit diesen externen Umständen, sind wir wahrscheinlich 4 Jahre zusammen. Ich finde so 5 Jahre zusammen sein, bevor man zusammenzieht, finde ich ideal, so in meiner Vorstellung. Wie gesagt, habe ich ja noch nie gemacht.
Wo nimmst du die 5 Jahre her? Nur mal kurz reingefragt. Was
macht
das so?
Ich weiß nicht. Ich glaube, nach 5 Jahren hat man sich so, braucht man vielleicht auch ein neues Projekt gemeinsam.
Okay.
Oder ist es schön, ein neues Projekt zu haben.
Ja.
Und das könnte zum Beispiel sein, irgendwie ins Ausland zu ziehen oder irgendwie zusammen eine Firma zu machen oder so. Oder die Beziehung zu öffnen zum Beispiel. Aber zusammenziehen kann auch so ein Projekt sein.
Okay.
Natürlich Kinder können auch sein, aber ja.
Es gibt vieles, genau.
Genau. Deswegen denke ich mir so, und man sollte diese 5 Jahre davor halt auch auskosten in dieser schönen Freiheitsphase, wo man eben nicht für die Wäsche des anderen zuständig ist. Also um das jetzt so blöd zu sagen.
Ist nicht jeder für seine eigene Wäsche zuständig?
Ja,
das ist schon mal wieder interessant.
Wenn man zusammenwohnt.
Nicht? Also das hätte ich jetzt so gedacht, dass man dann...
Willst du dann deine eigene Wäsche? Aber da können wir eh nochmal über die Praktikalia sprechen. Das
ich weiß ich nicht. Ob, na gut, okay.
Genau. Und ich fand das damals, als ich mit dem Radfahrer zusammengezogen bin, war das für mich absolut die richtige Entscheidung. Ich war damals 21 so ungefähr, also noch relativ jung, habe studiert und wir haben damals in einer Stadt gewohnt, die sehr viel leistbaren Wohnraum hat, oder hatte damals zumindest. Und das war halt für mich total krass, weil wir haben plötzlich mit quasi 2 Einkommen uns eine richtig fette Wohnung leisten können für meine damaligen Verhältnisse. Das war irgendwie so über 100 Quadratmeter.
Naja, und das wäre heute noch gut.
Ja, das wäre
also
das
für 2 Personen ohne Kinder ist das gut.
Ja. Mit so einem begehbaren Kleiderschrank und wir haben uns die Küche und das Bad und alles irgendwie neu gemacht. Und ich habe mich so richtig so, es gibt diesen Begriff des Adulting, also so quasi das Erwachsen, der Erwachsenheitsperformance, ja. Also wo man so zum Beispiel teuren Wein trinkt oder eine Bibliothek hat, weil das was ist, was erwachsene Menschen machen. Und das heißt, wenn Kinder oder Jugendliche oder sehr junge Menschen halt diese ganzen Erwachsenheitsrituale durchlaufen, nennt sich das Adulting.
Ja.
Und ich war so dann eine Zeit lang so die Erwachsenste in meinem Freundeskreis. Und wenn da Kolleginnen von mir kamen oder Freundinnen und die haben unsere Wohnung gesehen und da war so ein Bücherregal und so und das war alles richtig top, cool durchgestylt. Weil das war das richtig
ohne
gut
Instagram damals oder?
Damals ohne Instagram, ja. Das war
ich meine, es gab schon Social Media, aber dieser Druck, Wohnung zu stylen, die erste Wohnung zu stylen, ist bestimmt noch stärker geworden, habe ich das Gefühl.
Ja, das glaube ich auch, Es war wahrscheinlich nicht so richtig
Instagram. Thema, aber ja, genau. Ja.
Und ich fand das damals auch richtig gut, auch von der Beziehung, die wir gelebt haben, weil ich war da auch so dann voll in so einer Nestbauphase und ich wollte so Intimität und Paarbeziehung und so, fand ich richtig gut. Und hab dann aber eben auch gemerkt, wir haben dann, ich glaube, so ungefähr 8 Jahre in dieser Wohnung gemeinsam gewohnt, in der einen Stadt. Und dann bin ich beruflich in eine andere Stadt gezogen, in ein anderes Land eben auch. Und mein Partner ist mit mir mitgezogen und dann haben wir da nochmal 5 Jahre zusammen gewohnt. Und dann ist mein Partner auch aus beruflichen Gründen ausgezogen. Und dann habe ich das erste Mal seit eben dann eben mehr als 10 Jahren allein wieder gewohnt.
Das erste Mal richtig oder wie?
Nee, ich hatte nach dem Abitur eben so 1,5 Jahre eine Wohnung alleine auch.
Ja. Na gut.
Mhm. Ja, aber es war wirklich sehr, sehr kurz. Und es war auch eher so eine ganz, ganz kleine Studentenbude, in die ich nicht so viel Liebe reingesteckt habe. Und ich habe eben dann auch gemerkt, wie viel... Also einerseits natürlich auch war das schmerzhaft und ich habe ihn schon auch vermisst, aber auch wie viel geistige Kapazität von mir abfällt, dadurch, dass ich einfach einen Raum für mich allein habe. Ja. Und das gibt's ja auch, so wie bei Virginia Woolf zum Beispiel, ein Zimmer für mich allein, dass diese kreativen Prozesse und dieser Denkfreiraum schon auch was mit einem physischen Freiraum im Wohnen zu tun hat. Ja?
Ja.
Also dass man eben einfach ein eigenes Zimmer braucht und was das eigentlich mit einem macht, wenn man ständig prinzipiell ansprechbar ist. Ne?
Das ist ein total spannender Aspekt, weil ich das auch erlebt habe in der Zweierwege. Deswegen habe ich schon gedacht, es gibt da Verknüpfungen. Wir sind nämlich mehrere Verknüpfungen sogar. Da muss ich mal kurz einen Exkurs machen. Komm gleich zurück zu dem eigenen Zimmer. In der WG gezogen oder in ein Gebäude gezogen, in eine Wohnung gezogen, die nicht für WG gedacht ist, sondern eigentlich eine klassische Pärchenwohnung ist. 3 Zimmer mit einem riesigen Wohnzimmer, mit dem normal großen Schlafzimmer und einem relativ kleinen Arbeitszimmer. Und wir haben uns damals entschieden, ich bekomme das Arbeitszimmer als mein Schlafzimmer und mein Mitbewohner bekam das normale Schlafzimmer als sein Schlafzimmer. Und wir haben uns im Wohnzimmer meistens aufgehalten, was grundsätzlich ganz gut war, es war groß genug. Im Laufe der 14 Jahre aber hat sich das doch durchaus verändert, andere Anforderungen, andere Dinge, die wir so gemacht haben und auch tatsächlich ein größeres Bedürfnis, dieses Zimmer für mich zu haben. Mhm. Und dieses Arbeitszimmer war einfach zu klein, um sich dort aufzuhalten. Und das Wohnzimmer wiederum war nur dann ein eigenes Zimmer, wenn ich dort alleine war, was, weil mein Mitbewohner fast immer da war, seltenst der Fall war. Das heißt, dieses Bedürfnis, einen Ort zu haben, wo ich wirklich allein sein kann, ein bisschen Space habe, das war jetzt ganz wichtig und hat sich erst letztes Jahr aufgelöst. Mhm. Jetzt habe ich eben 3 Zimmer, in denen ich für mich allein sein kann und sogar die Möglichkeit habe, das Zimmer zu wechseln. Was spannend ist, verschiedene Orte zu haben, wo man auch unterschiedlich allein sein kann.
Ja,
also ich
habe
ein Wohnzimmer, wo ich Filme schauen kann und wo ich auch lese, aber ich habe im Arbeitszimmer auch eigentlich eine Leseecke eingerichtet und da ist dann auch eine Möglichkeit zu podcasten. Das ist so ein bisschen auch ein Studio. Das sind andere Aktivitäten und das ist natürlich, wenn man so will, ein bisschen Luxus, aber richtig, richtig gut. Und tatsächlich habe ich dieses Bedürfnis lange Zeit nicht erfüllt bekommen. Und letzter, oder noch 2, 3 Aspekte, dann kommen wir zurück zu dem Punkt von dir, dass das einerseits zunehmend so eine kognitive Last geworden ist, weil ich dann überlegt habe, wo ist der Mitbewohner gerade? Habe ich heute Abend das Wohnzimmer für mich alleine?
Genau,
wenn ich Besuch haben wollte, musste ich ihn immer fragen und es war mir unangenehm. Darf ich heute das Wohnzimmer haben?
Mhm.
Fußnote oder sprich, darf ich dich in dein Zimmer vertreiben?
Mhm.
Und das war ja unser wichtiges Wohnzimmer, in dem wir meistens zusammen sind. Und das fand ich unangenehm und unschön. Und letzter Punkt, was ich eben schon angeschnitten habe und was vielleicht auch noch ein paar Mal heute aufgreifen können, wie sehr Wohnungen normieren, indem nämlich der Architekt und die Architektin sich Gedanken machen, welches Zimmer für was gedacht ist und dann auch Fensterfronten, Steckdosen, bestimmte Größen, Verhältnisse schon mitdenken. Und in vielen Bauplänen sind ja auch bewusst eingezeichnet, da ist natürlich die Küche, klar, da ist das Schlafzimmer, da muss ein Bett stehen, es hat diese Größe, das ist für 2 Personen, die schlafen da auch zusammen. Es ist nicht gedacht in dieser Wohnung, die ich gerade beschrieben habe, dass im Hauptschlafzimmer eine Person schläft, im Arbeitszimmer die andere. Das ist schon so von der Größe her ein Notfall. Und da ist sehr viel implizite Annahmen, wie die ideale Wohnform auszusehen hat oder die ideale Lebensform. Und das fand ich auch, hatten wir im Vorgespräch, sehr interessant. Es ist mir oft aufgefallen, wie viel Wohnungen vorgeben und wir kommen vielleicht später darauf zurück, was fehlt.
Ja.
So, Exkurs, Ende. Ja.
Nee, finde ich auch spannend, nämlich auch so, wie sich dann einbürgert, wer welches Zimmer hat. Also du hast jetzt auch gesagt, okay, habt euch das natürlich aufgeteilt und dann war das Wohnzimmer gemeinsam. Aber dann ist es ja dann auch die Person, die öfter zu Hause ist, hat vielleicht auch mehr Anspruch dann einfach so quasi tradiert aus der Routine raus auf die geteilten Räume. Und ich hatte das auch mit meinem einen Partner, der hat sich dann so für sich quasi die Küche und das Arbeitszimmer so angeeignet. Und wenn er sozusagen Freiraum gebraucht hat, ist er in die Küche rauchen gegangen oder ins Arbeitszimmer, da hatten wir auch ein Sofa, weil das für mich quasi wirklich zum Arbeiten war, wenn ich im Homeoffice war. Und sonst bin ich halt im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer gewesen, was aber immer so unsere geteilten Räume waren. Das heißt, er hat sich so quasi die, so ein bisschen die abandoned places, also die verlassenen Orte, die in dieser Wohnung eben auch räumlich wirklich getrennt waren, also so wie du es jetzt gesagt hast, das waren so die Räume, die man hätte als WG-Zimmer auch vermieten können oder so, weil sie durch das Vorzimmer begehbar waren und Wohnzimmer und Schlafzimmer waren quasi nur durcheinander begehbar und hatte dadurch sich so ein eigenes kleines Reich in einem Teil der Wohnung gebaut, während oder gebaut oder durch Routine erworben, während ich sozusagen eher in diesen geteilten Räumen war, wo er ja natürlich immer das Recht hatte, auch reinzukommen. Und ich hatte natürlich auch das Recht, in die Küche reinzukommen oder so, aber es war schon klar, wenn er dort raucht, mache ich nicht so oft die Tür auf, damit das nicht in die restliche Wohnung zieht und so. Also es war schon ganz interessant, auch wie man sich das so auch informell aufteilt. Und deswegen denke ich da jetzt auch viel drüber nach, wie müsste denn eigentlich eben so eine perfekte Wohnung mit mehreren Beziehungsformaten und eben inklusive der Beziehung zu einem selber auch gestaltet sein, damit man da eben nicht die ganze Zeit um Raum kämpfen muss, was ja auch total ermüdend ist.
Das ist diese kognitive Last letztlich, die ich eben hatte neben anderen. Genau.
Genau, ja. Genau, und dass man eben auch nicht, also ich meine, die ideale Wohnung, das ist, glaube ich, sehr selten, aber manchmal, du hast ja gesagt sozusagen, oder ich kenne das, wenn ich manchmal auf Reisen bin mit Freundinnen oder auch auf längeren Geschäftsreisen mit Kolleginnen, dass ich mich dann schon manchmal frage, wenn ich so gerade gar nicht in Sozialisationslaune bin, sage ich, gehe ich überhaupt aus meinem Zimmer raus? Ja? Also so jede, mache ich mir jetzt einen Tee in der Küche oder so, wird dann eher so die Frage, ist das wirklich notwendig, wenn ich auf dem Weg hinaus dann angesprochen werde, muss ich dann im Gespräch sein und habe ich eigentlich gerade gar keine Lust darauf? Das heißt, die ideale so eine Wohnung für mich wäre eigentlich eine, die auch so versteckte Gänge hat, ja. Also, dass man zum Beispiel verschiedene Räume durch verschiedene Abkürzungen, erreichen kann oder durch so verschiedene Klappen oder so, dass man gar nicht wirklich signalisiert, hallo, ich bin jetzt hier ansprechbar, sondern man kann irgendwie diese ganze Wohnung auch durch so Untergrundgänge und Übergrundgänge erobern, ohne dass man sich unbedingt über den Weg laufen muss.
Das finde ich spannend, ja. Mhm. Ich habe gerade noch dran gehangen und das passt zu dem Thema, das ist wahrscheinlich fast eine eigene Folge wert und knüpft so ein bisschen unser Alleinsein-Thema an, wie wir, wenn man mal ernsthaft Menschen befragen würde, die ihnen seit vielen Jahren in einer Wohnung leben, wie sehr doch das Bedürfnis ist, ab und zu mal allein zu sein und was eigentlich, ich glaube einfach, ich will es jetzt nicht in eine oder andere Richtung ausschlagen lassen, aber ich glaube, dass beides wichtig ist und wahrscheinlich auch für jeden Menschen verschiedenen Stärken und dass das in vielen Wohnungen gar nicht vorgesehen ist. Natürlich vielleicht Fußnote, wir reden über einen Luxus, manche Menschen haben kleine Wohnungen, die können gar nicht, überhaupt nicht allein sein. Ja. Aber ich glaube, das ist schon auch nicht unwichtig, dieses Bedürfnis, sowohl sozial und zusammen zu sein, als auch allein zu sein, beides im Blick zu nehmen. Und das, vielleicht nochmal als Gedanke, vielleicht habt ihr da auch Erfahrungen, die ihr teilen könnt. Das geht natürlich viel besser, ne? Wohnen auf dem Land, großes Haus, altes Haus, einfach viele Räume. Ich komme selber aus einem Haus mit 40 Räumen.
Was?
Ja.
Wow.
Das mussten wir übrigens letztes Jahr verkaufen, auch das ist gerade passiert. Und da gab es halt extrem viele Zimmer mit Namen. Da gab es ein Wickelzimmer, weil da früher Kinder gewickelt wurden. Da gab es ein Labor, weil da früher mal Fotos entwickelt wurden, aber nun standen Bücher drin und da sind viele mehr Zimmer. Und da war das natürlich schon gut möglich. Wir hatten das ja schon ein bisschen, wie ich früher gewohnt habe, sich zurückzuziehen. Es war überhaupt kein Problem. Es war quasi eingebaut, allein zu sein. Yeah. Und vielleicht reden wir auch vorhin über Stadtmenschen und Mietwohnungen. Das ist teilweise wahrscheinlich einfach nicht da und viele Menschen würden wahrscheinlich, wenn sie ehrlich befragt werden, zugeben, auch wenn ich meinen Partner liebe, meine Partnerin liebe, ich hätte gern einfach mal 30% mehr Zeit allein zu sein. Und mit solchen Geheimgängen oder mit solchen Rückzugsorten Vielleicht müssen die gar nicht groß sein, nur passend sein.
Genau, genau.
Man spricht ja auch über Man Caves, das ist ja auch so ein Rückzugsort, der viel Kellerraum.
Stimmt, der Keller.
Das spielt auch mit rein, ist auch interessant, ja.
Ja, das stimmt. Nur kurz, habt ihr dann wirklich alle Räume genutzt?
Naja, nicht immer zusammen, ne? Aber es wurden ja auch ursprünglich zwei Parteien im Haus und 7 Personen und genutzt. Es gab viele Räume mit Dingen, mit Büchern, mit Fahrrädern, mit Sachen und Spezialfunktionen und es gab ein Zimmer, wo eine Eisenbahn aufgebaut war. Es gab ein Zimmer, wo man gefeiert hat von auch 40 Quadratmetern einfach mal so. Mhm. Die wurden natürlich nicht immer genutzt. Aber sie hatten schon ihre Funktionen. Mhm. Es gab eine gute Stube, da war man nur Weihnachten drin.
Ja.
Naja, also das ist schon faszinierend. Krass, übrigens, wenn jetzt wieder, das habe ich ganz oft gehört, was das wohl für eine Prunkvilla gewesen sein muss. Nein, es ist halt ein Dorfhaus, was immer angebaut wurde. Daran war leider nichts luxuriös oder auch vielleicht zum Glück. Es waren einfach viele, viele, viele Zimmer und eine Menge Fläche, die aber irgendwie super ruckelig war, ne?
Ja. Das ist also voll spannend. Ich fand es auch spannend, was du gerade gesagt hast mit der Man Cave, weil das ist ja wirklich so eine Trope, also es ist wahrscheinlich auch Realität, dass eben die Männer im Keller ihren Hobbykeller oder die Modelleisenbahn oder das Fitnesscenter oder so haben. Finde ich ganz interessant, weil es gibt ja für Frauen nicht so diesen institutionalisierten Rückzugsraum.
Nee, ne? Das ist also
die Woman Cave.
Meine Mutter hatte ein Nähzimmer.
Ah, okay,
später in meinem eigenen Zimmer. Ja. Er hatte sich auch einen Ort geschaffen.
Das ist interessant. Ich weiß, meine Mutter hatte ganz oft sich das Vorzimmer zugemacht, wenn sie telefoniert hat, als wir noch ein quasi Festnetztelefon hatten. Und das hing halt dort im Vorzimmer irgendwie aus einem Grund. Und die hat immer so stundenlang telefoniert und geraucht. Und dann hat sie immer sich im Vorzimmer eingeschlossen. Ja. Aber das ist natürlich überhaupt, das ist ein Durchzugszimmer. Ne? Also es ist überhaupt nicht ein privates Zimmer, so in dem Sinn.
Ich merke hier gerade einige spannende soziologische Forschungsthemen, architektonische soziologische Forschungsthemen, weil ich gerade auch denke, vielleicht müsste man auch mal, und vielleicht wird es auch gemacht, wenn ihr da was habt, bitte gerne liefern, dass wirklich mal eine gute Befragungsmethode verwendet wurde, um herauszufinden, wie sehr Frauen möglicherweise auch eifersüchtig sind, neidisch sind auf die Man Caves. Denn ich stelle es mir gerade so vor, dieser Mann hat da seinen Rückzugsort, wo er auch Platz bekommen hat, den er sich vielleicht irgendwie erschlingelt hat, sagen wir mal, wo meistens sind die nicht so klein, da stehen eine Menge Gegenstände drin, er kann sich zurückziehen. Und wenn es für die Frau in der Beziehung, gehen wir mal von klassischen Beziehungen aus, keinen Ort gibt, wo sie sich zurückziehen kann. Also er kommt dann hoch oben und woran sie hingehen, wenn er dann da ist, ne?
Ja.
Oder so. Das ist schon irgendwie krass und darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, das würde ich gerne mal genauer wissen. Oder ihr könnt es auch schreiben, wenn euer Mann, Partner eine Man Cave hat. Gibt es was für euch als Ersatz oder ist das vielleicht auch was, was fehlt?
Nämlich so als Konzept. Also ich finde, es gibt es ja eben schon, also wie gesagt, jetzt in der Literatur sozusagen dieses Zimmer für einen allein. Oder ich habe jetzt auch letztens eben von Deborah Levy ein Haus für mich allein gelesen. Ich glaube, das heißt Real Estate auf Englisch, wo es eben genau um diesen Wunsch geht, aber meistens so als unerfüllten Sehnsuchtsort von Frauen und gerade auch von Müttern, einfach mal irgendwo sein zu können, die Tür zuzusperren oder zuzumachen hinter sich und so.
Ja.
Weil ich glaube, da kommt ja auch nochmal dazu, wenn man dann Kinder hat, kann man ja nicht mal mehr aufs Klo gehen, ohne dass jemand irgendwie einem nachläuft oder duschen gehen und so. Also man hat da nicht mal diese basale Privatsphäre. Und ich hatte da auch letztens mit einer Freundin, Kollegin drüber gesprochen, die mir gesagt hat, so, ich habe lange gebraucht, um das rauszufinden, dass ich einfach mehr Privatheit brauche. Und dass es eben ja auch was ist, was in der Gesellschaft nicht so vorgesehen ist und was vielleicht auch beschämt wird gerade.
Ja.
Was wir auch schon mit dem Alleinsein gesagt haben, als egoistisch und was hat man da für Ansprüche?
Ja. Vielleicht, wir haben jetzt nochmal das Alleinsein-Thema ein bisschen aufgemacht, vielleicht gehen wir mal ganz, als ob wir es geplant hätten von Alleinsein auf Zweisein, auf Dreisein.
Ja, genau.
Dreisam, Zweisam, Dreisein, Dreisein, keine Ahnung,
Viersam.
Also mehrere
Viersam.
Ja, genau, die Personen, das hochzuleveln. Ne? Mhm. Also ihr wollt jetzt zusammenziehen zu zweit und das vor allem hattest du auch gesagt im Vorgespräch, das ist viel mit den inzwischen vorhandenen noch so ein Thema Gewohnheiten des Wohnens. Interessant, dass diese Worte so nah zusammenliegen, vermutlich absichtlich.
Da gibt's
jetzt
auch,
möglicherweise ein, clashen,
Da gibt es eine ganz schöne Songzeile von Fiona Apple, die singt I don't want a home is where my habits have a habitat. Also es ist auch dieses Habit und
stimmt.
Habitat.
Ich habe gar nicht ans Englische gedacht, genau. Und
genau.
Wie lange bist du jetzt alleine in der Wohnung? Genau, das noch mal
ich bin seit 2020, also seit 4 Jahren.
Das geht ja
ungefähr.
Noch quasi.
Ja,
also,
also noch nicht ewig. Aber
noch nicht
natürlich,
zweistellig.
Noch nicht zweistellig, aber es bilden sich halt schon auch eigene Gewohnheiten natürlich raus. Und das fände ich auch ganz spannend, nochmal abzugleichen, was vielleicht auch noch der Aspekt ist, wenn man gemeinsam wohnt und eine Beziehung gemeinsam hat, also sozusagen eine romantische Beziehung versus eben ein Mitbewohner, ob es da nochmal Unterschiede gibt, weil ja meistens schläft man mit dem Mitbewohner nicht im selben Bett zum Beispiel. Manchmal vielleicht schon, aber
auf Reisen. Wobei bei Beziehungspartnerinnen und Partnern ist auch nicht zwingend.
Ist auch nicht zwingend,
das ist ja sowas, was man denkt, man müsse, aber manchmal macht es anders mehr Sinn oder nicht immer.
Das stimmt, also gerade bei Schnarchen und unterschiedlichen Schlafrhythmen und so. Aber ich hatte da eben, hatte auch ein bisschen, war nicht so mega begeistert davon zusammenzuziehen, weil wir sehr unterschiedliche Gewohnheiten haben, ja. Und das ist zum Beispiel eben gerade, wenn es um diesen Schlafrhythmus geht, eine Partner steht sehr früh auf und geht sehr früh schlafen für meine Verhältnisse. Ich stehe auch früh auf, aber nicht so früh und gehe auf jeden Fall sehr viel später schlafen, wenn ich es mir jetzt aussuchen kann. Ich bin auch so ein richtiger Abendmensch, ich setze mich gerne auch nochmal um 11 an den Computer und dann kann ich richtig gut schreiben und so. Und wenn man den Anspruch hätte, zusammen ein Bett zu teilen, heißt das halt immer zwangsläufig, dass man sich gegenseitig aufweckt, auch wenn man schläft wie ein Stein. Und das muss nichts Schlimmes sein, aber wäre halt sowas, was man irgendwie auch bedenken muss.
Und das hängt wiederum davon ab, mein Aufwecken, möglicherweise kein Problem, wenn die Person einschlafen kann,
genau,
nicht jeder Person gegeben. Und das ist natürlich wirklich ein Spannungsfeld und Schnarchen ist auch eins und es gibt bestimmt noch ein paar weitere. Menschen schlafen doch sehr verschieden, ne?
Ja.
Das ist mir auch immer klarer geworden und das differenziert sich vermutlich auch ein bisschen weiter raus. Also früher habe ich nicht geschnarcht, inzwischen wird es mir nachgesagt oder beziehungsweise ist es belegt und das ändert sich. Und eigentlich weiß ich gar nicht, ob dieses Zusammenschlafen auch da vielleicht wieder, was für Kommentare, ob nicht vielleicht viele Paare, die lange zusammen sind, gar nicht mehr unbedingt zusammenschlafen?
Ja, glaube ich auch.
Passt aber wenig, ja.
Ich fand das früher immer ganz schlimm, wenn ich so dachte, oh, so Eltern von Freundinnen, die haben getrennte Schlafzimmer. Das ist so ein Schritt vor der Scheidung, so ein bisschen. Aber das ist vielleicht eigentlich auch was ganz Gutes gewesen, was die einfach gemacht haben. Und man könnte ja dann auch, wenn man zusammenzieht, sagen, okay, weiß ich nicht, Montag, Dienstag oder weiß ich nicht, schlafen wir in unseren getrennten Betten, aber dann machen wir uns aus, dass wir gemeinsam, wenn man den Luxus hätte von einer utopischen Wohnung mit einem gemeinsamen Schlafzimmer und dann auch nochmal zwei getrennten Schlafzimmer.
Schon drei Schlafzimmer für zwei Personen?
Ja, genau. Es wird unrealistisch, zumindest in den Städten, wo ich bis jetzt gewohnt habe, aber ich fantasiere jetzt einfach nur mal so. Hm. Und dann sagt, wir treffen uns heute, schlafen wir im Sexbett.
Das spezielle Features haben kann.
Genau. Oder zum Beispiel.
Oder Umgebung haben kann, genau.
Weil es kommt ja nicht nur, es ist ja nicht nur so, wann schläft man, wie schläft man, sondern auch, welche Matratze möchte man, welche Decke möchte man, wie friert man, welche Temperatur.
Ja, total Licht haben wir auch.
Ja, Licht. Ich hätte ja auch total gerne ein Wasserbett, fanden bis jetzt meine Partner nicht so geil. Aber das könnte ich dann in meinem eigenen Privatschlafzimmer ja haben.
Ja.
Also das wäre auch noch so eine Sache. Also ich glaube, Schlafen ist so was ganz Zentrales, worüber wir eigentlich nicht so viel sprechen in Beziehungen.
Und also auch vielleicht sogar in der Gesellschaft. Jetzt bin ich wieder ein bisschen am Fantasieren, aber ich bringe den Punkt ruhig. Haben vielleicht viele Menschen auch einen schlechten Schlaf, weil sie meinen, sie müssten zusammen in einem Bett schlafen jeden Abend.
Ja.
Ich denke, es gibt Menschen, die einfach vielleicht nie darüber gesprochen haben, das nicht zu tun oder es auch einfach nicht können.
Ja. Ja, das als Ablehnung empfinden. Ich glaube, ich hätte das früher auch als Ablehnung empfunden.
Ja.
Aber ist es ja überhaupt nicht. Also, und da könnten sich sicher, also da könnten sicher viele Probleme gelöst werden, wenn man dieses Schlafen mal angehen würde.
Weil ich so viele wissenschaftliche Fragen habe. Historisch müsste der Mensch ja eigentlich dafür gebaut sein, gemeinsam zu schlafen, weil das bedeutet Wärme, Nähe, Gruppe. Und es waren, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach auch noch größere Gruppen, die zusammen geschlafen haben.
Mhm.
Auch wieder da kein wissenschaftliches Wissen gerade, leider.
Aber das ob das wirklich irgendwas heute noch mit uns macht, ob die Menschen vor 100.000 Jahren sind die auch irgendwie alle von den Tigern gefressen worden und wollten wir
angeblich
heute
ja schon,
auch
aber
mehr.
Das ist auch wieder kompliziert. Ich meine, wir schlafen ja auch schlecht aus Gründen, die es früher nicht gab.
Genau.
Es ist heller, es ist mehr Licht, Lichtverschmutzung ist ja nochmal eine Klammer, die man jetzt nicht aufmachen muss und haben
vielleicht,
auch ganz andere Rhythmen. Ne?
Genau.
Ja,
genau.
Gut. Spannend.
Also ich glaube, das ist so ein Punkt und der ist wahrscheinlich sehr exklusiv für Beziehungen und der zweite Punkt ist natürlich Hygiene, Sauberkeit. Ich meine, das kennt jeder, der mal in der WG gewohnt hat. Ich glaube, das ist der zweite große Streitpunkt, wo Menschen so unterschiedliche Vorstellungen haben.
Ja.
Und
geprägt wurden, ne? Im Prinzip ist vieles, klar gibt es Hygienestandards, aber es gibt auch Hygienegewohnheiten oder Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar, dass Menschen da einfach ihre Standards und ihre Bedürfnisse haben. Es ist schwierig, das auf einen Haufen zu werfen und sagen, wir machen jetzt den Durchschnitt von unseren Standards. Wenn der eine, also ich habe das auch, ich komme aus einem Haus, das war voll, das war auch nicht schmutzig, aber es war auf den ersten Blick chaotisch. Und das wirkt natürlich schmutzig, das ist auch wieder so eine Normierung, wofür ich mich auch teilweise geschämt habe. Und aber es war halt nicht, es war nicht unhygienisch, glaube ich. Und deswegen gibt es da so verschiedene Prägungen, die man so mitnimmt. Und viele gehen dann auf einen anderen Weg und sagen, ich möchte jetzt bewusst überhaupt kein Zeug haben, oder andere wiederum wiederholen das, was sie zu Hause gelernt haben. Also es ist super komplex und da gibt es, glaube ich, in bestimmten Grenzen natürlich, wenn alles schimmelt und sonst was, ist das sicherlich nicht richtig, aber ansonsten schon auch kein richtig und falsch, und das zusammenzubringen, habe ich noch nicht haben müssen, beziehungsweise mit Mitbewohnern ging das irgendwie und auch nicht. Vielleicht da nochmal, dass es schon auch schwierig war, wir in der WG tatsächlich eine Putzfrau und Putzmenschen, es waren tatsächlich Frauen und Männer, ja doch, hatten, und damit war das Thema gut wegabstrahiert. Am Schluss, in Corona ist uns die Person verloren gegangen, und dann habe ich dann irgendwann das übernommen und mich auch oft geärgert, weil mein Standard doch deutlich höher war als der meines Mitbewohners, und ich dann einfach das immer gemacht habe, dass es halbwegs okay war, und wenn das nach zwei Tagen wieder so war wie vorher, entstehen Spannungen. Und auch da wahrscheinlich kein richtig und falsch, aber es ist einer der Gründe, warum ich da dann auch einen Neustart gemacht habe.
Ja, ja. Ja, ich meine eben, genau wie du sagst, es ist halt total schwierig, so Kompromisse zu finden, weil der Kompromiss zwischen was für einen sauber und schmutzig ist, ist halt immer noch schmutzig, sozusagen. Also genau, dann kann man sich natürlich jemanden bezahlen. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, aber das ist, glaube ich, in modernen Beziehungen oder aktuellen Beziehungen gar nicht mehr so häufig, das Thema Finanzen. Ist ja auch, wenn man so Umfragen vertrauen kann, eins der häufigsten Streitthemen bei Paaren. Und das, wenn man zusammen wohnt, kommt das halt auch nochmal dazu, weil alles, was man macht, kostet auf eine Art. Also wenn du irgendwie die Heizung aufdrehst, kostet das. Wenn du einkaufst, kannst du das natürlich auch getrennt machen, aber irgendwann denkst du dir vielleicht, na gut, wenn der jetzt schon beim Rewe ist, soll der mir mein Zeug auch mitbringen oder ich ihm.
Lange duschen, kurz duschen.
Ja, genau.
Teure Möbel, billige Möbel. Oft Möbel tauschen oder gar nicht, vieles.
Ja. Waschmaschine selbst reparieren versuchen oder gleich den Klempner rufen oder die Klempnerin. Also das ist vielleicht auch noch was, was mehr zusammenkommt, wenn man zusammen wohnt. Was nicht unbedingt in so einem Paar-Kontext sein muss, aber
es nimmt vielleicht auch einen gewissen Zauber raus. Andererseits gibt es sicherlich Menschen, die das sehr toll finden, wenn man wirklich alles teilt und dann auch ganz profan, klassisches Beispiel, zusammen aufs Klo geht, sage ich mal ganz blöde, oder eine Dusche, der andere ist auf dem Klo. Und
warum machst du das eigentlich übrigens? Das ist kurze
Bitte? Nein?
Zwischenfrage. Gehst du aufs Klo vor deinen Freundinnen, Partnerinnen?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, vor ganz langer Zeit gab es mal eine Tendenz dazu, vor über 20 Jahren, das also im Notfall mal zu machen, aber nein, also gar nicht mehr, zu kurz verfahren, aber nein. Aber das war ja noch ein Gedanke, wenn man dieses ganz Schönes irgendwann zu teilen, und für andere ist das eine totale Entzauberung.
Ja, so. Genau.
Und auch da können die Bedürfnisse verschieden sein,
Ja, genau. Also, und ich glaube, genau, was
war. Jetzt muss ich aber zurückfahren, machst du das? Also nicht jetzt nein, schon hier die Hosen, im wahrsten des Wortes.
Nein, ich mache das eben auch gar nicht. Ich finde es ganz schrecklich, obwohl ich gar nicht genau weiß, warum ich das so schrecklich finde. Aber der Zen-Meister hatte das eben am Anfang, war der so auf, und dann ist der plötzlich so während dem Gespräch aufs Klo gegangen, hat die Tür offen gelassen, Hose runter. Ich war so, um Gottes Willen, was machst du da? Ich mache jetzt einfach die Tür zu. Der fand das völlig normal. Der war so, aber wir sind doch in einer Beziehung, ist doch jetzt auch nicht schlimm, was natürlich auf eine Art auch stimmt, weil...
Kann man auch süß finden, aber... oder nicht.
Genau. Also genau, ich finde so ein bisschen Privatsphäre muss ja dann auch, oder fände ich trotzdem schön, immer noch zu haben, und das ist für mich eine der Grenzen. Genau, und ich glaube, da ist es schon schwierig genug, wenn man sich das zu zweit ausmacht, und dann ist ja quasi in nicht monogamen Beziehungen auch noch die Frage, was passiert mit anderen Personen? Welche wieder in der idealen, unglaublich teuren Wohnung hätte man vielleicht ein eigenes Datingzimmer oder ein Zimmer für den Dritt- oder Viertpartner oder Partnerin, was dann exklusiv nur für die ist, aber in der realistischen Wohnkonstellation gibt es halt nicht.
Da muss ich mal kurz einhaken. Es braucht dann letztlich, und ich habe es tatsächlich vor einigen Jahren mal erleben dürfen, bei einem Polyamoren Paar, die sich eine Wohnung gebaut hatten mit Dating-Features, und zwar insofern, dass beide gleichzeitig daten konnten. Und es braucht eigentlich ein Dating-Segment, weil man braucht ja auch noch ein Klo. Und vielleicht sogar eine Küche, aber zumindest ein Klo. Und da möchte man eigentlich auch nicht das Date dann in Person treffen. Und die hatten sich tatsächlich, da gab es auch eine Tür, die wurde dann zugemacht. Und dann gab es in beiden Segmenten des Hauses, oder große Wohnung war es, glaube ich, bestimmte Basics. Ne? Also man konnte aufs Klo gehen, sich Wasser holen und so weiter. Ja, und es gab in beiden Bereichen Schlafzimmer und die Küche war, glaube ich, dann für alle als Begegnungsort gedacht. Ja.
Ja, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, also ich meine, das habe ich in meinem Polykül jetzt auch erlebt, dass halt die Frage ist, wie geht man mit dem Bett um? Also es hat ja wieder was mit diesem Bett zu tun, das auch beim Schlafen relevant wird, ein zentrales Ding in so einer Paarbeziehung oder in einer mehr als Paarbeziehung. Da ist ja die Frage, was macht man, wenn man mit anderen Personen, also mit mehreren Personen diesen heiligen Gral des Bettes teilt? Und in unserem Polykül ist es in der einen Beziehungskonstellation so, dass die Historikerin quasi will, dass sie, also das gibt ein Schlafzimmer mit einem Bett, wo der Radfahrer und die Historikerin drin schlafen, wenn ich die besuchen komme, in deren Wohnung, genau. Und es gibt ein anderes Bett, in dem ich schlafen kann, weil sozusagen, also ich sage jetzt mal so, das Bett ist irgendwie heilig und da soll niemand anderer drin schlafen. Was ich auch auf eine Art verstehe, weil ich wollte jetzt auch nicht, dass jemand meine Zahnbürste benutzt oder irgendwie meine Unterhosen anzieht, also auch wenn ich die dann waschen kann oder so. Ich habe das bisher immer so geregelt, also bei mir ist das nicht möglich, ich habe nur ein Bett, und dass ich dann halt aber schon zum Beispiel immer das Bettzeug gewechselt habe, so als Respekt, auch wenn man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt vielleicht gar nicht so, ist ja nicht unhygienisch, wenn da jetzt mal jemand da drin schläft oder so. Aber dass es schon so ein Ritual ist, um zu sagen, okay, da gibt es jetzt einen Wechsel auch von Materialität.
Clean slate.
Was?
Clean slate?
Ja, genau. Ja. Genau. Und sowas mitzubedenken, also wo sind verschiedene Schlafstätten, aber eben auch, wo kann man halt Privatsphäre haben, so wie du es jetzt mit den verschiedenen Toiletten gesagt hast, finde ich auch nochmal spannend.
Gerade gedacht, dass es da auch wieder so ein, es gibt ja immer so Ideale, die vielleicht nie wirklich gelebt werden. Bei Filmen über Dreierbeziehungen werden gerne drei Menschen in einem Bett abgebildet. Das macht das Schlafen ja noch viel komplizierter. Würden sie wirklich schlafen wollen? Ich weiß gar nicht, vielleicht wieder, ne? Frage, Kommentare, heute haben wir ganz viele offene Flanken und Fragen, macht ihr das? Gibt es Menschen, die das wirklich gern machen und auch regelmäßig machen, alle drei, egal welches Geschlechts, wirklich zusammen schlafen?
In einem Bett?
Ja.
Wie groß ist dieses Bett dann? Ja, ich habe mal gehört, dass es so Familienbetten auch gibt.
Ja, schon. Also ich glaube schon, dass Menschen sich sowas bauen, vielleicht aber nicht zwingend zum Durchschlafen, ich weiß nicht.
Das ist
das Bett, um sich zu begegnen, um...
Also in meiner Fantasie ist das meine Traumvorstellung, also gar nicht sexuell, sondern wirklich nur emotional, dass ich mit meinen beiden Partnern in einem riesigen Bett schlafe.
Okay.
Wow, das wäre toll. Also finde ich richtig cool, da müsste ich nie einen vermissen, das finde ich richtig gut.
Das würde mich eher Horrorvorstellung, weil ich glaube, ich einfach jemand bin, der sich, egal wie man das jetzt dreht, sehr individuell auf Person beziehe. Okay.
Ja. Genau, aber vielleicht, jetzt reden wir ja schon eine Zeit lang auch darüber. Ja. Gibt es denn bei dir Sachen, wo du dir vorstellen könntest, die würden zum Problem? Also ich habe ja schon gesagt, bei uns wird, glaube ich, Schlaf ein Problem, Hygiene ein Problem, Tagesrhythmus ein Problem, Finanzen, wahrscheinlich auch Essen. Ja.
Das sind so die, also...
Die Big Five.
Also Ordnung im Sinne von, was liegt wann wo, da habe ich so in doch jetzt schon sehr langer Zeit das... Ich weiß gar nicht, ich habe in WGs gewohnt, aber ich habe meinen Kram alleine gemacht und das auf eine Art und Weise eigentlich schon immer. Sehr, ungewöhnliche Orte, wo Dinge liegen. So, wenn ich ein Beispiel habe, die schmutzigen Hemden liegen im Schrank und die sauberen im Korb. Das macht für mich total Sinn, aber vielleicht nicht für andere.
Nein, überhaupt
und das,
nicht.
Genau. Ja. Naja, es hat den Sinn, dass ich die schmutzigen Sachen nicht sehe und die sauberen schon. Und für alles ist im Schrank nicht gut, noch Platz, vielleicht das als Fußnote. Ja. Vielleicht brauche ich die zwei Schränke, dann wäre es einfacher oder egal. Also das ist erstmal jetzt als Beispiel anders als vielleicht meistens, deswegen vielleicht nicht unbedingt falsch, aber das kriegt man jetzt nicht immer einen Kamm. Also wo liegen Dinge, wann und wo und wie lange? Wie ist die Bewegungsreihenfolge von Dingen, die sich die Wohnung bewegen? Geschirr kommt jetzt auch in den Kopf oder Dinge im Badezimmer und Bad und Schuhe, irgendwas. Das kann sehr verschieden sein und da muss man sich irgendwie einigen. Das fällt mir ein. Vielleicht auch ganz, ganz Klassiker und das ist vielleicht auch ein bisschen Klischee oder auch nicht, aber viele männliche Freunde von mir, ich bin bei dem Wort nicht ganz glücklich, bei dem Begriff sprechend vom Woman Acceptance Faktor, meistens bezüglich Audiotechnik im Wohnzimmer, möglicherweise auch noch so Spielkonsolen. Große Lautsprecher.
Interessant,
dürfen nämlich
nie,
tatsächlich fast noch keinen Mann getroffen, dessen Frau große Lautsprecher akzeptiert hat. Und Kabel. Viele, viele Männer, die ich kenne, die in Beziehungen gegangen sind, mussten dann ihre Boxen verkleinern und Kabel verloren.
Ja.
Und das würde ich einem never ever am Leben, offensichtlich mag ich Audiogeschichten, deswegen baue ich diesen Podcast zusammen, zulassen, dass irgendwie meine heiligen, ich liebe ja Kabel und große Boxen und ich mag es durchaus auch ein bisschen, das zu zeigen und zu sehen.
Ja.
Was auch heutzutage noch weniger zeitgemäß ist, weil alle so komische, kleine, seltsame Dinge dahin hängen. Noch ein Beispiel, genau. Mhm. Es gibt bestimmt mehr, vielleicht erstmal diese. Ne?
Mhm. Ja. Das finde ich also nur so Randnotiz total lustig. Also es ist ja nicht nur Männer und Frauen, aber es ist, glaube ich, schon sozialisiert gegendert, weil die ganzen, also viele Männer, mit denen ich zusammen war, hatten genau dieses Kabel- und Boxen-Problem.
Das ist kein Problem.
Doch.
Das ist ein Lebenssinn. Nein, falsches Wort.
Ich war auch ganz entsetzt, muss ich sagen, als ich zum Zen-Meister das erste Mal in die Wohnung gekommen bin und der hatte einen riesigen Flachbildfernseher. Und ich war echt so abgeturnt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein.
Ja.
Der hat ihn mittlerweile verkauft, weil ich den wirklich so schlimm fand. Wenn solche so Technik das alles vollstellt. Aber vielleicht auch noch so eine gegenderte Sache, Messer. Ist das bei dir auch ein Problem? Du bist kein Koch, oder?
Nee, aber es gab schon Messerdiskussionen.
Ja, Messer in den Geschirrspüler oder nicht oder so.
Ich hatte Diskussionen, wie rum man Besteck in den Geschirrspüler packt.
Frage? Das ist doch keine Frage.
Wie rum also, macht man es denn?
Naja, das Messer, also die scharfe Seite nach unten, damit
genau.
Man sich nicht...
Ja, und auch Gabel nach unten.
Ja,
so weiter. Also ich piek mich ständig und mein Mitbewohner hat es immer falsch gemacht. Wir haben das 15 Mal diskutiert und gesagt, bitte stell doch die Sachen nach unten rein.
Ja.
Und für ihn war das andersrum logisch. Mir wurde auch mal gesagt, dann wird es besser sauber. Aber ich habe das nicht geglaubt. Sie waren schließlich auch sauber, wenn sie andersrum drin standen.
Ja. Okay. Also ich meine, bei Gabeln lässt es sich vielleicht streiten. Ich meine, Geschirrspüler ist überhaupt ein sehr heikles Thema,
ja,
glaube ich.
Wann wird der angeschaltet und vor allen Dingen lagere ich dort schmutzige oder saubere Dinge?
Schmutzige?
Ja genau, aber wenn die sauberen Sachen erstmal eine Weile stehen und ich weiß, dass sie nicht schmutzig sind, kann sie sich auch von dort entnehmen.
Ja, natürlich.
Aber zu zweit ist das schwierig. Könnte sich auch mischen, das wäre schlecht. Okay, also
das ist genauso, das hatte ich jetzt mit einer Freundin auch, Wäsche am Wäscheständer. Nimmt man sie direkt von dort und zieht sie wieder an oder räumt man sie erst in den Schrank, legt den Wäscheständer zusammen? Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Aber genau. Ja. Okay, das
die Ordnung der Dinge.
Die Ordnung der Dinge, genau, ja. Und das, sich das mit zwei Personen auszumachen, aber auch noch mit mehreren, ist gar nicht so einfach. Also
du hattest noch das Thema bei den Begegnungen, was ich vorhin noch, ich weiß nicht, wo du hinkommen wolltest, bezüglich, wie das mit Besuchen aussieht. Oder hat man das jetzt schon drin, dass du, ja dann, wenn ihr zusammenziehen würdet, wo geht die Person hin, wenn die dritte Person kommt oder ist sie da? Weil wir haben ja jetzt bräuchten wir schon... Vier Zimmer, glaube ich, oder so.
Ja.
Oder ich habe gerade den Überblick verloren, wie viele Zimmer man braucht, damit die dann, also zum Glück wohnen sie nicht zusammen, sonst bräuchte man ja auch noch diverse Caves und Zeug, da wird es wirklich schwierig.
Genau, aber also idealerweise, ich sage jetzt in meiner Beziehungskonstellation mit zwei Partnern und einer Partnerin des einen Partners, bräuchte man ein geteiltes Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, also sind zwei Zimmer, dann bräuchte jeder von uns nochmal ein eigenes Zimmer, also das sind vier Zimmer, dann bräuchte der andere Partner, wenn er zu Besuch kommt, nochmal ein eigenes Zimmer und dann bräuchte vielleicht auch noch, wenn die Partnerin und der Partner zu Besuch kommen, ein eigenes Zimmer, also dann haben wir schon sechs Zimmer.
Ja, langsam bräuchten dieses 40-Zimmer-Haus vom Dorf.
Ja, das hättest du nicht verkaufen sollen, da hättest du einfach so einen Poly.
Müsste man vermieten.
Eine Polycave.
Das ist halt interessant, vielleicht der Vektor nochmal vorhin, weil wir das schon hatten, wie baut man Wohnungen?
Mhm.
Ich habe vor zwei Jahren mal, weil so irgendwie absurderweise nach Corona ein bisschen Zeit übrig war, mich bei der AG Bauen und Wohnen der Grünen bei uns im Ort verdingt. Fußnote, ich bin nicht mehr da, weil ich mit den Diskussionen nicht gut konnte. Politik halt und Lokalpolitik, aber die haben gerade so ein Wohngebiet mit bearbeitet und ich fand es ganz interessant, mal einzuwerfen, ob auch moderne Wohnformen, und da gibt es ja verschiedene Formen, also WGs hat man ja schon inzwischen verstanden, dass dafür auch was gebaut werden muss. Aber wie ist das mit solchen, sagen wir mal, Polywohnformen oder dynamische Wohnformen, hatten wir im Vorgespräch. Und da war da mal gleich Abwinken und das fanden selbst die Grünen zu progressiv.
Wirklich?
Ja. Und letztlich vielleicht aber auch aus der Realität geschuldet. Man baut natürlich, was vermietet wird, und vermietet wird, was bestimmten Standards entspricht, wobei auch genommen wird, was da ist. man muss das vielleicht ein bisschen mehr ausprobieren. Und sicherlich gibt es da in Großstädten mehr, aber bewusst zu sagen, wir haben hier mal eine Wohnung, die ist nicht nur WG geeignet, sondern vielleicht Pulli geeignet. Mhm. Und davon haben wir drei Konfigurationen. Würde mich interessieren, ob sowas, zumindest in größten Städten, doch wahrscheinlich auch weggeht, wenn man es wirklich so markiert. Ich glaube, dass, wenn es das irgendwo gibt, schickt uns mal die Anzeige. Ich würde es gerne wissen. Ja. Das ist sicherlich ein Aspekt, der dann total interessant ist, dass zumindest mehr
das
zu
ist
bauen.
Doch eine Marktlücke, ja.
Das ist eine
absolut.
Marktlücke, ja, weil.
Und wie du ja auch vorher gesagt hast, solche Rückzugsorte müssen ja nicht groß sein. Also es ging ja dann vielleicht auch einfach darum, eine Trennwand einzuziehen, sodass zwei sehr kleine Zimmer entstehen könnten, solange die sozusagen getrennt begehbar sind und so. Also.
Ja. Ich hoffe, euch stören diese Lachdamen nicht im Hintergrund. Wir werden sie versuchen rauszuarbeiten. Wenn sie jetzt doch noch ein bisschen zu hören sind, dann ist das einfach ein spannender urbaner Kontrast, der vielleicht jetzt nicht zur Folge passt, aber hier einfach mal drin ist, weil wir draußen aufnehmen, was mal ganz witzig ist.
Ja. Genau, aber ich finde, das ist auch wirklich eine Marktlücke. Und ich finde auch gerade, wenn diese Verantwortungsgemeinschaften dann auch irgendwann verrechtlicht werden und so Familienformen mit Patchwork und vielleicht eben auch Geschwistern, die dann im Alter nochmal zusammenziehen oder intergenerationelles Wohnen.
Alters-WGs gibt es natürlich schon. Alters-Pulli wohnen, aber wo vielleicht so ein paar ähnliche Beziehungen existieren, die vielleicht gar nicht mehr körperlich sind, aber sich einfach irgendwie auch ein bisschen Nähe teilen wollen.
Ja, ich meine, es gibt da ja auch ganz witzige Filme, so Und wenn wir alle zusammenziehen, ist ein französischer Film, wo es darum geht, dass so mehrere Paare, die auch immer untereinander was haben, so ich
naja, glaub, genau
sind so um die 70.
Also Begegnungsflächen.
Genau.
Es gibt natürlich diverseste Wohnprojekte, wo sowas schon eher drin ist oder deutlich, da gibt es halt
wahrscheinlich
auch, ihr habt das ja gehabt hier in den folgenden Poly-Wohnprojekt, die das bewusst auch eingebaut haben mit Begegnungsflächen, mit verschiedenen Größen, mit Bereichen für Familien, für Singles und für Paare oder andere Größen, also
wo
Triples.
Dann auch, wo ja auch wieder die Frage ist, du hattest ja im Vorgespräch auch gesagt, so in so ein Wohnprojekt wärst du vielleicht auch nicht die ideale Person, weil da muss man sich ja auch gemeinschaftlich einbringen, ich glaube ich auch nicht, also ich würde das auch nicht gern wollen. Ich habe mich auch gerade gefragt, wollte ich mit anderen Poly-Menschen in einem Wohnprojekt wohnen oder würde ich zum Beispiel in so eine als Poly-Viertel ausgeschriebene...
Poly-Viertel, wow.
Ja. Wollte ich da hinziehen, würde ich glauben, das sind die cooleren Menschen, wahrscheinlich schon, aber vielleicht ist es dann auch ein bisschen anstrengend.
Ja. Naja, da wird es auch uncoole Diskussionen geben.
Ja.
Und ich habe das von einigen Wohnprojekten mitbekommen. Wir hatten mal berufliche Veranstaltungen, ein Wohnprojekt, das wahrscheinlich nicht Poly war, aber die haben beschlossen, bei uns gibt es halt keinen Besitz. Alle Einkommen werden in den Topf geschmissen.
Mhm. Puh. Ja,
auch sowas
vor allem,
natürlich.
Wenn man viel verdient.
Ja, und vor allen Dingen dann, wenn man bestimmte Ansprüche hat, die über das Durchschnittsniveau rausgehen, von wegen, ich möchte diesen großen Fernseher haben, der muss aus dem zentralen Topf bezahlt werden. Das geht dann wahrscheinlich nicht, aber dann darfst du auch nicht dahin ziehen. Ne? Das fand ich aber wirklich, die haben auch salzfrei gekocht und so, aber gut. Ja, interessant.
Zwei ganz schlimme Dinge, Eigentum vergemeinschaften und salzfrei kochen.
Aber es war ein schöner Ort.
Ja. Nee, ich glaube, ich bin da auch, also ich bin, also ich glaube, wir sind ja beide politisch schon dem zugeneigt, aber das dann selber wirklich so alles zu teilen, ist vielleicht auch nicht mehr so ganz.
Ich wäre dann Fan davon zu sagen, man sowas ist, es gibt halt ein gemeinschaftliches Konto und es gibt klare Vereinbarungen, was man dort einzahlt und dann gibt es halt keine Miete, aber irgendeinen Beitrag und was weiß ich, den kannst du auch im Einkommen festmachen prozentual und ist der aber festgelegt und es gibt aber trotzdem noch Spielgeld für dich selber, wo dich einfach niemand nervt und das ist ja auch in vielen Beziehungen, glaube ich, sogar so geregelt, dass man sagt, das zahlen wir quasi ein
und
mit dem Rest kannst du machen, was du willst und wenn es doch mal was braucht, dann muss man einfach nochmal sprechen. Ne?
Ja, genau. Ja. Aber es würde mich auf jeden Fall wirklich interessieren, also wenn jemand von so alternativen Wohnprojekten was weiß oder vielleicht selber auch in Wohnformen lebt, die müssen jetzt auch gar nicht so als alternativ ausgeschildert sein, sondern einfach zu sagen, hey, mein Partner, meine Partnerinnen und ich haben das für uns so geregelt. Das wäre super spannend, auch so als Vorbildfunktion für mich, für uns, darüber mehr zu erfahren.
Vielleicht noch ganz am Schluss eingeworfen, die Königsform natürlich ist die Form von kombinierten Wohnungen, die man am besten zufällig im gleichen Haus findet oder kauft.
Mit Wendeltreppe.
Mit Wendeltreppen und vorbereiteten Durchgängen, die entweder freigemacht werden können oder zugemauert werden können oder mit Tür bekommen, also da dynamisch sind. Ja. Überhaupt hatten wir im Vorgespräch, dass wir uns mehr dynamische Wohnungen wünschen würden. Auch da vielleicht nochmal die Frage, vielleicht gibt es da was, aber rein technisch wahnsinnig schwierig oder teuer, weil Bauen ist einfach immer meistens ein Stein gegossen.
Ja. Die Materialität hat halt ihre eigenen faktischen.
Wobei wir das noch drin hatten, auch bei Büros und bei Bürogebäuden ist das natürlich total vorgesehen, dass Wände versetzt werden, wenn sich die Nutzungsform ändert. Bei privaten Wohnformen fast gar nicht. Ne?
Also, hat sich zumindest nicht so durchgesetzt. Ich glaube, das war auch mal ein Konzept,
ja.
Kenne ich zumindest aus meiner Heimatstadt, dass so die Idee war, man kann vergrößern, wenn man eine Familie gründet, genau, und wieder verkleinern, ja. Wenn man älter wird und
braucht die Kinder eine Poli, ausziehen. Ne?
Also, genau.
Oder einfach auch, das habe ich auch vorhin gedacht, wenn man eine tolle Wohnung hat und zusammen älter wird. Die Bedürfnisse verändern sich ja schließlich. Ja. Genau das habe ich ja in meiner WG erlebt. Ich hätte gerne, das habe ich tatsächlich ganz oft gesagt, diese eine Wand versetzt, nur einen Meter in die eine Richtung. Das Wohnzimmer verkleinert um 4-5 Quadratmeter und die dem Arbeitszimmer, also mein Lebenszimmer, zugeschlagen.
Ja.
Das hat ja schon alles oder vieles gelöst. Ne?
Ja, eben, wenn
nicht
das
alles, aber
versuchen. Ja, wenn das
und das ging halt nicht, würde. Obwohl Leichtbauwand wäre vielleicht technisch sogar möglich gewesen, aber wenn ich diese Mieter gefragt hätte, dann wohnt sich eine andere Wohnung. Ne?
Ja. Aber dann, ja. Ich finde das aber ganz interessant, was du jetzt auch hast so anklingen lassen, sozusagen. Polyfreundlich ist vielleicht gut für alle.
Ja.
Das sagt man ja öfter auch so mit kinderfreundlich oder altengerecht. Da profitieren eigentlich alle davon.
Barrierefrei ist auch gut für alle.
Genau, barrierefrei ist auch gut für alle. Ja. Also vielleicht sollte man einfach mal mehr in Polykonstellationen denken, weil jetzt auch in monogamen Paarbeziehungen gibt es Freundinnen oder Besuche oder Familienangehörige, die mal zu Besuch kommen, die vielleicht dann auch nicht, oder der Partner oder die Partnerin wollen nicht immer mit denen abhängen. Also
ja,
ist eigentlich
stimmt. Dieses
Konzept des Gästezimmers könnte sich ja auch nochmal ein bisschen neu denken lassen.
Ich meine, ist das ja irgendwann mal eingebaut worden.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es das ursprünglich ist ja Quatsch vor, also man sagt immer vor dem Zweiten Weltkrieg, danach wurden ja sehr viele Wohnungen neu gebaut.
Ja.
Und auch da gab es, glaube ich, ursprünglich keine Gästezimmer.
Ja.
Die haben dann sich irgendwann so...
Das waren meistens so die Dienstbotenzimmer.
Stimmt.
Ja.
Wann haben die Gästezimmer sich reingeschummelt?
Ich glaube in den 70ern.
In den 70ern, ja.
Müsste man nochmal schauen.
Interessant. Müssen wir nochmal nachschlagen, wann dieser Begriff eigentlich aufgetaucht ist.
Ja.
So viele Themen heute und so viele Rechercheaufträge quasi an euch oder auch vielleicht an uns für Folgethemen oder für Links in den Shownotes.
Mhm.
Da haben wir ja meistens nicht so viel, aber ich kann mir vorstellen, dass es heute vielleicht nochmal das eine oder andere gibt.
Ja.
Hoffe ich zumindest, dass dafür auch nochmal Luft ist, das zu recherchieren vielleicht.
Und du könntest ja auch nochmal die Folge verlinken, wo ihr im Poli wohnen, wo du im Poli
wohnen
warst. Die war ja schon ein bisschen älter, aber...
Genau, die verlinke ich nochmal. Hatten wir noch eine andere Wohnfolge? Ich glaube gerade nicht, ne? Also konkret war es vor allen Dingen diese, wo noch einiges drin ist. Die das für sich gelöst haben. Das sind da ja auch rumgelaufen im Haus, war so auch eine architektonische On-Location-Folge, wird hier verlinkt. Genau. Vielleicht das als mehr so ein bisschen Dinge aufreißend. Wir haben vielleicht heute nicht unbedingt so viele Fragen beantwortet oder neue Gedanken geliefert oder auch vielleicht doch.
Aber wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also ich halte euch auch auf dem Laufenden, wie sich das bei uns entwickelt in unserem Molekül. Spätestens im Herbst weiß ich mehr.
Alles klar. Ja, wir kommen wieder. Ein bisschen unregelmäßig bleibt's, weil einfach auch viel los ist im Leben. Aber wir haben noch ein paar Gäste auf der Liste, die man nochmal aus der Ecke finden, aus der Wohnung holen muss und vor das Mikrofon ziehen. Das kommt auch noch alles. Wir wissen noch nicht genau wann, aber es kommt. Ja. Ansonsten,
Super. Bis
dahin, ja.
Bleibt kreativ, bleibt
offen,
reflektiert.
Bleibt in Beziehung, bleibt
euch treu.
Bleibt euch treu. Das ist gut. Ja,
okay.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.